That's up.
This is a ride that is absolutely breathtaking.
Et la victoire de San Benet, le maillot vert.
Wann kommt die Attacke zwischen Roglic und Pogacar?
The absolute fury of the man who wanted the yellow jersey.
I think I'm dreaming.
Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
Etappe 8 bei der Tour de France, die Alpen rufen und es fällt beinahe schon die Entscheidung, wahrscheinlich ist es schon die Entscheidung. Tadej Pogacar mit einem Husarenritt entledigt sich erstmal all seiner Konkurrenten, allerdings reicht es nicht für den Etappensieg, den holt sich Dylan Teuns. Trotzdem natürlich eine wahnsinnige Etappe, auf der wieder sehr, sehr viel passiert ist. Das wollen wir heute alles besprechen in einer neuen Folge What's Up. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir heute zugeschaltet weder Jonas, weder Thomas, sondern einen, den ihr vielleicht noch aus dem ersten Jahr des Tourfunks kennt. Sozusagen unseren Ersatzfahrer, der ins Boot heute kommt, wenn die anderen beiden nicht können. Simon Kerber, grüß dich.
Servus, ich freue mich, dabei zu sein. Und ja, nach den ganzen Stürzen so muss man halt vielleicht nochmal nachnominieren.
Ja, absolut. Das ist auch wir hier. Aber wir müssen sagen, immer wenn der Simon dabei ist, dann sind es Etappen, auf denen unglaublich viel passiert. Also ich glaube, immer wenn du hier im Tourfunk zu Gast warst, dann war es nicht langweilig zumindest.
Das kann man wirklich so sagen. Ich hatte jetzt natürlich auch Glück, dass ich ausgerechnet die erste wirkliche Bergetappe erwischt habe. Aber trotzdem hätte ich nicht erwartet, dass so viel passiert heute.
Und bevor wir natürlich über diese Etappe ganz genau sprechen und was hier alles passiert ist, schauen wir auf die Region, in der die Fahrer heute gefahren sind. Und wenn man sagen kann, Tadej Pogacar hat hier seinen Konkurrenten das Fürchten gelehrt, dann müssen wir natürlich auch unsere heutige Kategorie der Kultur einer Gruselgeschichte widmen. Einer Legende, die sich am See von Annecy, der Hauptstadt des Departements, in dem wir heute unterwegs waren, in der Haute Savoie, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, abgespielt haben soll.
Der Blick übers Lenkerband.
Bernoline, genannt Lady von Anjon, lebte einst am See von Annecy in Liebe zu einem Ritter. Als sie eines Nachts einen wunderschönen Stern beobachteten, wünschte sich Bernoline, diesen besitzen zu können. Der Ritter machte sich sofort auf die Suche. Nach mehreren Wochen begegnete ihm eine Meerjungfrau. Sie gab ihm den Stern unter einer Voraussetzung. Er müsse innerhalb von 2 Wochen zu seiner Frau zurückkehren, sonst würde diese sterben. Der Ritter schaffte es kurz vor Ablauf des Zeitlimits an den See von Annecy zurück, allerdings auf der falschen Seite des Sees. Ein Fischer, der sich als Teufel herausstellte, bot ihm eine Überfahrt an, wenn der Ritter ihm seine Seele versprach. Nach 10 Jahren holte sich der Teufel seine versprochene Seele. Bernoline versuchte zu verhandeln und der Teufel gab ihr eine Chance. Wenn sie ihren Angebeteten in einer anderen Gestalt wiedererkennen würde, bekäme sie ihn zurück. Als ihr das nicht gelang, stürzte sie sich von einem hohen Felsen in den See. Von dort soll sie noch heute Badende unter Wasser ziehen, in der Hoffnung, in ihnen ihren Geliebten wiederzuerkennen.
Ja, ist vielleicht noch die letzte Chance für Primož Roglič, seine Seele zu verkaufen, dass er irgendwie noch eine Chance aufs gelbe Trikot hat. Sonst sehe ich da schwarz, aber ich würde sagen, wir machen eins nach dem anderen in dieser Etappe.
Also du siehst Tadej Pogacar in der Rolle des Teufels, oder?
Vielleicht, ja.
Auf jeden Fall hat er heute seine Konkurrenten das Fürchten gelehrt, das ist definitiv klar. Was für eine beeindruckende Leistung. Ich glaube, darüber müssen wir als allererstes sprechen, weil man sitzt natürlich einfach mit offenem Mund vorm Fernseher, sieht, wie dieser Mann nicht nur die Ausreißergruppe alleine dann wieder einholt und da fast 5 Minuten auf die rausholt, sondern auch auf die direkten Konkurrenten im GC über 3 Minuten. Das ist nicht mehr zu erklären, oder?
Nee, also wenn mir das jemand vor der Etappe gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, okay, vielleicht mit einem Sturz oder so wäre das drin, anders nicht. Und es sah ja dann noch kurz so aus, als könnte Carapaz mitgehen. Aber das war dann auch relativ schnell gegessen.
Er hat da eben am vorletzten Berg angegriffen. Das waren noch 30 Kilometer bis ins Ziel. Das ist unglaublich und hat da dann aber volle Pulle rausgehauen. Und ein Kumpel hat ein ganz schönes Zitat gebracht. Entweder uns steht der nächste Skandal im Radsport bevor oder Wir haben 10 Jahre Langeweile.
Ja.
Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen.
Ja, schöne Grüße an der Stelle an Julian. Ich glaube, das trifft es leider ganz gut. Es war wirklich Wahnsinn. Also es ist natürlich erstmal absolut beeindruckend und wir wollen natürlich da auch nichts unterstellen. Das war schon Wahnsinn und es macht natürlich auch trotz aller Skepsis Spaß, da zuzuschauen. Also wie der da wegzieht, mit welchem Punch und wie er dann auch weiter durchzieht, das war ja mindestens genauso beeindruckend. Du hast es, glaube ich, auch in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, der fährt da auf dem großen Blatt hoch. Das ist völliger Wahnsinn.
Also das hatte über 10% und der Mann fährt immer noch auf dem großen Blatt. Ich glaube, er hat nicht einmal aufs Kleine runtergeschaltet. Das war wirklich beeindruckend zu sehen. Und auch all seine Konkurrenten, an denen er da vorbeigefahren ist, haben dann nur, also der beste Blick war von Søren Krogh Andersen, also an dem vorbeigefahren ist. Der hat sich auch einfach nur gedacht, ja, wo bin ich denn hier gelandet? Also wäre am liebsten, glaube ich, abgestiegen, hätte seine Karriere sofort beendet. Und er hat gesagt, was mache ich hier eigentlich, wenn hier noch solche Leute rumfahren?
Ja, du hast ja auch gesehen, wie die anderen Fahrer, die allesamt wirklich starke Leute sind, wie die den Anstieg genommen haben, weil da war schon der ein oder andere Schlenker dabei und Pogacar wie auf Gleisen, auf Schienen fährt er da an denen vorbei. Wie gesagt, auf dem großen Blatt absolut beeindruckend.
Und der hatte noch richtig Spaß dabei. Der hatte ständig so ein Grinsen im Gesicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch sein Painface. Vielleicht schaut er so, wenn er angestrengt guckt. Aber für mich sah das eher, als hätte er die ganze Zeit so ein leichtes Grinsen aufgesetzt.
Ja, ich glaube schon, dass ihm dann relativ schnell bewusst war, was das auch fürs Gesamtklassement bedeuten kann. Dass er wahrscheinlich schon auch aufs Ohr bekommen hat, wie so die Abstände sich entwickeln nach hinten. Da werden wir ja wahrscheinlich auch gleich noch zu kommen.
Und wenn wir dann schon bei Tadej Pogacar sind, dann glaube ich, können wir an dieser Stelle auch gleich mal eine Kategorie hier vorziehen und schauen auf die Zahlen, die er da hingelegt hat.
Stravazen, qui pédale beaucoup, gagne.
Wir haben jetzt noch keine genauen Wattzahlen, die wurden nicht hochgeladen von ihm, aber, und das ist ja auch ganz interessant, es geht um die Bestzeit am Col de la Colombière, dem letzten Anstieg, der eben heute gefahren wurde, der ersten Kategorie. Und da gibt es einen ganz schönen Vergleich aus dem Jahr 2018. Da sind nämlich die Fahrer auch schon gefahren. Es war damals eine ähnlich lange Etappe. Insgesamt waren es damals auch 158 Kilometer. Heute waren es, glaube ich, knapp 150. Es wurde noch eine Bergwertung davor mehr gefahren. Das muss man davor dazu sagen. Also da war noch eine Ohrkategorie mit drin. Das heißt, die Fahrer kamen mit ein bisschen mehr Vorbelastung da in diesen Col de Rome und den Col de la Colombière. Ansonsten war es wirklich exakt dasselbe Finale. Und am Col de la Colombière fährt Tadej Pogacar heute eine Zeit von 21 Minuten und 35 hoch. Und Dan Martin, der 2018 dort der schnellste war und den Rekord seitdem hält, mit einer Zeit von 21 Minuten und 53 Sekunden. Also im Endeffekt sind es nur 18 Sekunden mehr als damals. Vielleicht ist es dann auch wieder anders einzuschätzen. Also weil wir jetzt ja gerade schon gesagt haben, man muss das ja auch immer mit einem anderen Auge begutachten. 18 Sekunden ist dann gar nicht so viel krasser, wenn man überlegt, dass ja auch noch weniger Vorbelastung da war.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Also wir sind immer noch in der ersten Woche. Ja, offiziell vielleicht schon in der zweiten, weiß ich gar nicht, kommt auf die Zählweise an. Aber du hast natürlich recht, wir sind noch relativ am Anfang der Tour und 18 Sekunden sind dann doch gar nicht so viel. Vor allem, wenn man, ich glaube, du musst schon auch mit reinrechnen, was ich gerade schon gesagt habe, dass er natürlich oder wahrscheinlich wusste, wie die Abstände nach hinten sich entwickeln und was das für ihn fürs gelbe Trikot bedeuten kann. Und das kann natürlich nochmal ein bisschen extra Power geben. Und dann sind 18 Sekunden gar nicht so ein großer Unterschied.
Definitiv nicht. Allerdings ist natürlich der Vergleich zur Konkurrenz, die da dann eben so beeindruckend wirkt. Weil, wie gesagt, Carapaz war noch der Einzige, der da versucht hat, hinterherzugehen. Im Endeffekt sah es so aus, als hätte der dann auch nochmal einen gehörigen Vorsprung auf die Konkurrenz. Allerdings kam der dann im Ziel gar nicht mit Vorsprung an. Also der ist dann mit allen Favoriten da eingetrudelt. Da war dann eben Rigoberto Urán mit dabei, Enric Maas, Alexei Lutsenko, Jonas Vingegaard. Die sind dann eben alle zusammen 4 Minuten und 9 Sekunden nach dem heutigen Sieger eingetrudelt. Hinter Pogacar waren es 3 Minuten und 20 Sekunden.
War Keldermann nicht auch noch?
Keldermann war auch noch dabei, genau. Ben O'Connor war da noch dabei. Genau, das war so die Gruppe der, und David Godu, die sind da eben alle zusammen eingetrudelt. Bedeutet aber natürlich 3 Minuten 20 jetzt auf all die rausgefahren, dass es jetzt im Gesamtklassement einfach sehr, sehr eindeutig ist. Und da können wir auch mal kurz den Vorsprung von Tadej Pogacar nennen. Gut, 1,48 hat er auf Wout van Aert. Da hat man aber heute gesehen, der profitiert natürlich noch von dem Vorsprung, den er sich auf der gestrigen Etappe rausgefahren hat. Aber Alexej Lutsenko, der wahrscheinlich ärgste Konkurrent im Augenblick dann von Tadej Pogacar, hat schon 4 Minuten 38. Das ist eine Ansage.
Das ist wirklich eine Ansage. Ich glaube, die anderen sind dann relativ so in einer Range. Keldermann, Enric Mas sind alle so bei 5 Minuten irgendwas. Ich habe es jetzt gerade gar nicht vor mir. Das geht natürlich irgendwie noch, aber halt nicht, wenn an Nummer 1 Tadej Pogacar steht. So würde ich es mal, glaube ich, einordnen.
Wir wollen natürlich jetzt nicht die Spannung da rausnehmen, aber im Endeffekt muss man ja auch einfach realistisch sein und sagen, der ist ja nicht nur am Berg scheinbar der Stärkste, sondern es kommt ja dann auch noch ein 30 Kilometer Zeitfahren, wo er ja auf all die jetzt schon im ersten Zeitfahren auch ordentlich was rausgeholt hat. Also auf den Klassiker-Etappen ist er ja auch nicht schlecht. Ich meine, er hat dieses Jahr Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen. Also man weiß, das kann er auch noch. Also wo soll er Zeit verlieren? Das ist halt so die Frage, die man sich stellt.
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich wüsste nicht, wo er so viel Zeit verlieren sollte. Es kann immer was passieren, klar. Wir hatten heute generell auch schwierige Bedingungen bei der Etappe. Es war nass, es war auch, sah sehr kalt aus. Da kann immer schnell was passieren. Wir haben ja auch den ein oder anderen Sturz oder Faststurz gesehen. Da reden wir auch gleich noch drüber. Sowas kann immer passieren. Aber wenn alles einigermaßen normal läuft, hat er da heute schon sehr viel erreicht, Tadej Pogacar.
Ja, und dahinter ist dann jetzt der, sagen wir mal, ja, 6-Kampf ungefähr um Platz 2 eröffnet. Also ich würde da jetzt mal von Lutsenko bis Maas, da sind es insgesamt nur 37 Sekunden, die da 6 Leute trennen. Da wird es dann durchaus spannend. Also vielleicht sehen wir einfach 2 Rennen bei dieser Tour de France und müssen uns darauf konzentrieren.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ja auch bei manchen Teams, wo jetzt die Hoffnung dahin ist, dass dann ein paar andere vielleicht mal fahren gelassen werden. Dann wird es um die Etappensiege vielleicht ein bisschen spannender insgesamt, wenn ein paar Helfer einfach mal raus dürfen aus dem Feld. Also das könnte die andere Spannung dann werden bei dieser Tour. Aber wir haben noch 2 Wochen, also eins nach dem anderen.
Das stimmt natürlich und das hat auch der Teamkollege von Tadej Pogacar, Davide Formolo, der heute sehr stark für ihn gefahren ist. Also da hat er einen sehr, sehr guten Helfer in sehr, sehr guter Form an seiner Seite gesagt, mal abwarten, klar, das sieht jetzt alles erstmal eindeutig aus, aber bei der Tour kann eben extrem viel passieren und man hat es ja bei Primoz Roglic gesehen, es kann eben so schnell gehen, dass ein Sturz kommt und dann erholt man sich eben danach nicht mehr gut und das war heute bei Primoz Roglic dann deutlich zu sehen, auch bei Geraint Thomas, der dann mit dem Sturz, mit seiner ausgekugelten Schulter ganz, ganz früh heute schon zurückgefallen ist, also bei den beiden war dann relativ schnell klar, okay, wir können hier definitiv nicht mehr ins Klassement eingreifen. Und das war ja insgesamt diese Etappe am Anfang mit sehr, 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 sehr ereignisreich. Also es wurde schon wieder sehr, sehr schnell gefahren in der ersten Rennstunde und deswegen sind die dann auch gleich zurückgefallen.
Ja, ich glaube, weiß nicht, wie viel du noch über Tadej Pogacar reden möchtest, aber es gibt natürlich auch noch andere Fahrer, über die wir reden müssen bei dieser Etappe. Es gab ja noch einen Etappensieger zum Beispiel und es gab auch einen sehr, sehr kämpferischen Wout Poels, der auch eine tolle Etappe gefahren ist, wie ich finde. Also über die zwei sollten wir auch noch ein paar Worte verlieren, denke ich.
Definitiv, da kommen wir jetzt auf jeden Fall dazu. Es hat dann sehr lange gebraucht, bis sich eine Ausreißergruppe gebildet hat, dadurch, dass eben so schnell gefahren wurde am Anfang, aber in dieser Ausreißergruppe war dann eben unter anderem Wout Poels dabei, auch wieder sehr prominente Fahrer eben mit vorne, ansonsten noch mit dabei, Matej Mohoric hatte es immer wieder probiert, er hat es dann nicht ganz reingeschafft, glaube ich, weswegen dann Wout Poels die Chance hatte, sich auf das Bergtrikot zu konzentrieren und das hat er auch gemacht und hat sich das heute geholt, also der hat auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Etappe gefahren, wie du schon gesagt hast.
Das hatte, ja, das war stark. Simon Geschke war auch mal ganz kurz noch dabei, relativ am Anfang in der größeren Gruppe. Da hatte ich noch so ein bisschen Hoffnung, weil er ist ja einer unserer Podcast-Lieblinge auch, würde ich mal behaupten. schade, dass es da noch nicht ganz gereicht hat, aber Wout Poels, tolles Rennen von ihm, völlig verdient auch dann mit der roten Startnummer. Und klar, Bergtrikot ist auch ein toller Erfolg für ihn, glaube ich.
Definitiv. Und bleibt natürlich dann in den Reihen von Bahrain Victorious. War für sie insgesamt dann eine gute Etappe, denn ein Teamkollege war auch noch von Wout Poels dabei. Also die hatten da schon wieder zwei Waffen, die sie einsetzen konnte. Und eine hat dann auch gestochen. Dylan Teuns, wahnsinnig stark. Er hat dann zum Schluss Michael Woods nochmal eingeholt, der weggefahren war aus dieser Ausreißergruppe und wie der sichere Sieger aussah. Aber Dylan Teuns hat dann am Colombia eine unglaublich starke Leistung gezeigt, ist da rangefahren und hat sich dann nochmal abgesetzt, holt sich seinen zweiten Etappensieg bei der Tour de France.
Ja, auch Glückwunsch an ihn natürlich. Toll auch für ihn. Du kannst es besser einschätzen, aber ich glaube, er hatte noch gar nicht so eine tolle Saison bisher. Von daher auch, ja, wie gesagt, schöner Tag für ihn und generell für das Team Bahrain. Was ich ganz lustig fand am Ende, dass dann Pogacar so ein bisschen gönnerhaft gesagt hat, ja, jetzt fahrt ihr ruhig zuerst über die Linie. Ich hab jetzt schon so
viel heute genug gewonnen.
Erreicht. Das gebe ich euch jetzt, Platz 2 und 3. Fand ich ganz lustig. Man könnte es sogar
genau, aber es war, glaube ich, nur,
aber ich fand's eher lustig.
Ich glaube, das war aber auch nur der Fall, weil es um Platz 2 und 3 ging, oder? Also wenn er wirklich noch an Dylan Teuns rangekommen wäre, hat er dann in der Abfahrt zum Schluss nicht mehr riskiert, da ist er nicht mehr hingekommen. Aber wenn er da wirklich um den Etappensieg gefahren wäre, weiß ich nicht, ob er das gemacht hätte.
Nee, dann glaube ich nicht. Da gebe ich dir absolut recht.
Und Platz 2 war dann Ion Izagir. Man muss sagen, hat er das noch gut rumgerissen, denn zwischenzeitlich sah es mal aus, als würde er einen Abflug machen. Da war er in der Abfahrt auf einmal auf Abwägen, hat das dann noch ausgesteuert und ist auf einmal da in den Nebenweg abgebogen. Und
das, glaube ich, war relativ knapp. Dass es da noch so eine Straße gab. Das hat mich ein bisschen erinnert an die Brennerautobahn, beziehungsweise wenn man vom Brenner nach Österreich reinfährt, da gibt's für LKWs so an der Seite so Bremswege, wenn irgendwie die Bremsen kaputt sind. So war das ein bisschen. Er konnte dann da zum Glück rechts rausfahren, weil er hat sich auch vorher noch gut gefangen und ist dann, glaube ich, sogar zwischen so einer Absperrung noch durchgekommen.
Richtig, ja.
Also gut gemacht, auch viel Glück gehabt und dann am Ende Platz 2. Also auch für ihn ein ziemlich gelungener Tag.
Vor allem für Astana, glaube ich, wichtig. Die hatten gestern nämlich die Gruppe verpasst und ich meine, die haben lauter Fahrer dabei, die eigentlich für Etappensiege hier in Frage kommen. Und von dem her muss man sagen, dass das jetzt für Astana auch mal an der Zeit war und wichtig, dass da jemand mit reinfährt. Für einen Etappensieg hat es dann eben auch nicht ganz gereicht. Aber Izagir hat danach auf jeden Fall gezeigt, dass er gut abfahren kann, weil er hat dann in der letzten Abfahrt Richtung Ziel dann überhaupt erst möglich gemacht, dass er diesen Platz 2 noch geholt hat. Und wenn wir schon bei Ausrutschern sind, dann sind wir ja gleich bei der richtigen Kategorie, die noch fehlt.
Ausreißer und Ausrutscher.
Also,
ein Ausrutscher hast du entdeckt.
Genau.
Auf Twitter. Sehr, sehr herrlich.
Ja, vielleicht kannst du kurz erzählen. Das war auf dem Twitter-Account von Israel Startup Nation. Ich glaube, ein Physio von denen ist schon mal vorausgefahren. Um eben die Fahrer zu erwarten und hatte dann ein kleines Problem, nämlich am Col de la Colombière. Da war nämlich ein LKW festgesteckt. das ist natürlich einerseits blöd für den Fahrer dieses LKWs oder die Fahrerin, weiß man nicht. Es war zum Glück noch, ich glaube, 3 Stunden, bevor dann die ersten Fahrer dort ankamen. Aber das hätte blöd ausgehen können, wenn die da hochfahren Da hätte sich auch ein Pogi sehr geärgert, sag ich mal, wenn er da warten muss, weil der LKW da im Weg steht und alle wieder ranfahren. Wäre natürlich nicht passiert, aber das war schon sehr lustig, dieser LKW, der da festgesteckt ist, auf der ja schon relativ engen Straße.
Ich als Friends, also die Serie Friends-Fan, erinnere mich da ja immer an diese eine berühmte Szene, ich weiß nicht, wer die Serie kennt, da ist Ross, einer der Hauptcharaktere, kauft sich eine Couch und versucht diese über seine Treppe hochzutragen und schreit dann immer schön in diesem Treppenhaus rum, Pivot, Pivot. So stelle ich mir das ungefähr vor, wie sie versucht haben, diesen LKW da wieder heute rauszubringen. Also aber es war ja dann frei,
nicht, wie wir gesehen haben. Aber ich kann es mir genau vorstellen. So ähnlich sah es auch tatsächlich aus. Also könnt ihr euch auch nochmal anschauen bei Israel Startup Nation auf Twitter.
Ich habe es auch nochmal repostet auf unserem Twitter-Account. Auch da könnt ihr es finden. Also da kann man sich das auf jeden Fall nochmal anschauen. Ansonsten gab es noch eine etwas unschönere Geschichte, allerdings hatte die trotzdem meiner Meinung nach einen Ausreißer zur Folge. Und zwar gab es dann einen Sturz von einem anderen Astana-Fahrer. Und zwar war es da Stefan de Bot, der böse gecrashed ist. Ich glaube, er konnte danach wieder weiterfahren. Bin mir jetzt da nicht 100% sicher, aber
ja, also zumindest haben das Fabian Wegmann und Florian Nass zuerst dann gesagt, die haben auch erst spekuliert, wer es ist und es war eben der Südafrikaner, aber der konnte wohl weiterfahren, ja.
Allerdings gab es da eben eine ganz schöne Szene, weil das war direkt neben so einem Bauernhof oder Wirtschaft oder einfach ein Haus, das direkt da an dieser Abfahrt stand und dann kam gleich eine Frau mit Kissen raus, also die hat da direkt alles zur Verfügung gestellt, was sie da gefunden hat wahrscheinlich und gesagt, oh, vielleicht müssen wir ihn hochlagern oder so, kam da direkt mit Kissen an. Fand ich sehr schön zu sehen und sowas macht natürlich auch immer die Tour de France aus.
Wobei das Kissen, also man muss ja erstmal dazu sagen, wir können jetzt drüber lachen, weil er eben weiterfahren konnte. Erstmal sah es schon nicht so gut aus, weil er auch dann eine Zeit lang da mal liegen geblieben ist. Aber das Kissen war ja weiß. Ich will nicht wissen, wie das jetzt aussieht, weil es, wie gesagt, es hat geregnet. Den ganzen Tag, die ganze Etappe lang. Also da muss ordentlich gewaschen werden heute, glaube ich.
Aber definitiv eine schöne Szene und wie gesagt, das macht ja die Tour auch ein bisschen aus. Und einen Ausrutscher habe ich noch entdeckt. Es gab immer wieder eine Grafikeinblendung, wie diese letzten beiden Berge vom Anstieg her aussahen. Und da hat sich der Tourgrafiker einen riesigen Spaß, glaube ich, wie er es zumindest findet, erlaubt. Und zwar war das ja ein Berg, direkt gefolgt von einer Abfahrt und dann ging es ja direkt wieder den Col de la Colombière hoch. Das heißt, auf dieser Grafik sah das natürlich wie so ein Zickzack aus. Und da fuhr immer ein kleines virtuelles Rad erst den ersten Anstieg hinauf, dann in die Abfahrt, ist dann aber nicht direkt den letzten Anstieg hinaufgefahren, sondern hat sich quasi erstmal in den Berg hineingebohrt, wie so ein Tunnel, um dann zu bemerken, oh, hier ist es ja falsch, den Rückwärtsgang einzulegen und erst dann den Schlussanstieg zu nehmen. Und diese Grafik war, glaube ich, 5 oder 6 Mal so im Bild. Und ich dachte mir beim ersten Mal schon, hä? Was ist da jetzt los? Und ich kann mir aber so richtig vorstellen, wie der Grafiker im Schnitt saß und sich richtig herzlich darüber lustig gemacht hat, dass er das jetzt hier so macht.
Ja, ich habe es nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Ich kann es mir aber genau vorstellen und ich kann mir, ihr habt es ja auch schon häufiger gesagt, wir arbeiten auch alle beim Fernsehen und kennen auch ein paar Grafiker. Ich kann es mir genau vorstellen, wie die das super lustig fanden und gesagt haben, so, das machen wir jetzt. Das wird ein Riesenspaß.
Aber ich frage mich, wer nimmt dann sowas ab? Ich meine, da gibt es ja normalerweise immer noch irgendwie einen Leiter der Sendung, der das dann abnimmt, aber scheinbar hat es dem auch gefallen.
Ja, du weißt aber auch, wie es ist. Oft ist dann wenig Zeit und dann sagt man, ja, die Grafik wird schon passen.
Ach so, meinst du, das war, die haben dann erst on-air bemerkt, ups, da hat sich jemand einen Spaß erlaubt.
Möglich.
Auf jeden Fall, naja. Kann man als gelungenen oder weniger gelungenen Gag sehen? Mir war es ein bisschen zu much,
ja,
muss ich sagen.
Ja, für mich ist auch eher ein Ausrutscher.
Dann schauen wir noch kurz darauf, auf die Wertungen. Klar, im gelben Trikot gab es einen Wechsel, auch wenn Mathieu van der Poel lange gekämpft hat und auch Wout van Aert lange gekämpft hat, es von ihm zu übernehmen, war es am Ende dann eben Tadej Pogacar. Darauf sind wir schon eingegangen. Im grünen Trikot gibt es keine Veränderung. Da hat weiterhin Mark Cavendish das grüne Trikot inne.
Allerdings der auch noch im Zeitlimit geblieben ist.
Richtig, es war ein riesiges Gruppetto heute, muss man wirklich sagen. Also ja, da kamen 70 Leute oder so kamen da oder mehr. Ich glaube, ab Platz 89 geht's da los, die alle irgendwie 35 Minuten Rückstand hatten. Nur Arno Demar ist nochmal 30 Sekunden hinter dem Konkurrenzziel gekommen. Nochmal 30 Sekunden. Der musste sich irgendwie da alleine noch strampeln. Aber weiß man natürlich auch nicht, vielleicht hat der in der Abfahrt irgendwie auch nicht ganz so viel riskiert.
Haben wir auch mit aber auf jeden Fall. Demar, das, da sind wir schon bei Fantasy, da reden wir auch gleich noch drüber.
Das wird dir nicht erspart bleiben, Simon. Das müssen wir leider ansprechen. Und dann gucken wir eben noch aufs Bergtrikot. Wie gesagt, About Pools übernimmt hier jetzt die Wertung. Hat insgesamt 16 Punkte jetzt. Nee, was erzähle ich? 23 Punkte. 16 Punkte hat Michael Woods auf Platz 2 vor dann eben Dylan Teuns auf Platz 3 mit 12 Punkten. Aber gut, das war jetzt die erste Bergetappe. Aber About Pools, wenn der aufs Bergtrikot geht, ist natürlich ein sehr solider Bergfahrer, ist da schon einer, der sich das vielleicht anschauen könnte.
Ja, also muss man natürlich schauen, wie es ihm zum Beispiel morgen geht, nach der heutigen Etappe, wo er auch viel alleine unterwegs war. Aber prinzipiell guter Mann, auf jeden Fall ein Kandidat.
Nairo Quintana hat man gesehen, er wollte auch unbedingt aufs Bergtrikot gehen, ist einmal sogar noch um die Bergpreiswertung gesprintet, obwohl es gar keine Punkte mehr gab. War auch ehrlich zu sehen, ein typischer Nairo. Aber gut, da hat er vielleicht mal kurz die Übersicht verloren. Aber der ist natürlich dann auch vielleicht noch ein Kandidat. Hat es allerdings, glaube ich, von der Form her gerade nicht ganz so drauf. Also er hat da in der Ausreißergruppe nicht viel Land gesehen.
Nee.
Das ist dann auch.
Und das weiße Trikot darf morgen Jonas Vingegaard, glaube ich, dann tragen. In Vertretung für Tadej Pogacar.
Richtig, so ist es. Der ist Zweiter in dieser Wertung, hat noch insgesamt 52 Sekunden Vorsprung vor David Gaudu, der dann Dritter ist. Und ein Mann, der dort Vierter ist, den wir sicherlich auch mal ansprechen können, ist Aurélien Paré-Pentré, der Franzose, der für Arche d'Isère eine sehr, sehr starke Etappe auch gefahren ist und auf jeden Fall ein großes Talent zu sein scheint.
Ich wollte gerade sagen, zu sein scheint. Ich kannte ihn jetzt noch nicht so großartig vorher. Aber macht einen guten Eindruck. Viel mehr dann vielleicht nach den nächsten Etappen, wenn er nochmal vorne auftaucht oder erfolgreich.
Ja, ich hab mir mal angeschaut, was er so gefahren hat. Er ist bei der Dauphiné schon in der Nachwuchswertung, war er eben vorne dabei, da war er Zweiter hinter Gaudu. Und er ist auch bei Paris-Nizza sehr stark gefahren, da ist er unter die Top 10 in der Gesamtwertung gefahren. Also er fährt insgesamt schon ein starkes Jahr. Auf jeden Fall ein Fahrer, auf den man, glaube ich, auch in Zukunft achten muss. Vielleicht der nächste Franzose, der irgendwann mal ins Bergtrikot fährt oder irgendwo Platz 10 erreicht in der Gesamtwertung. Über einen haben wir noch gar nicht gesprochen.
Benoît Cosnefroy.
Über einen haben wir noch gar nicht gesprochen. Julien Alaphilippe.
Oh, stimmt.
Wurde lange als waren wir uns nicht sicher, fährt er jetzt hier auf Gesamtwertung? Ich glaube, das hat sich heute auch erledigt. Der hat insgesamt heute 18 Minuten verloren.
Oder 18, ja. Viel auf jeden Fall.
Ist auch ins Ziel nur dann langsam gerollt. Also der hat heute dann auch, als er gemerkt hat, er kommt hier nicht mit, aufgegeben, glaube ich. Dem ist die Gesamtwertung jetzt auch egal. Könnte natürlich bedeuten, dass der auch nochmal auf die eine oder andere Etappenjagd geht, weil es gibt ja sehr, sehr viele Etappen, die zumindest ihm auf den Leib geschneidert scheinen.
Ja, ich kann mir auch sogar vorstellen, dass das dann entweder schon vor der Etappe, wobei wahrscheinlich eher während der Etappe, er für sich selbst oder das Team beschlossen hat, so ist egal jetzt heute, hol dir einen gescheiten Abstand und dann darfst du auch mal auf die eine oder andere Etappe fahren mit eben 18 plus Minuten. Also ich könnte mir vorstellen, dass das sogar eine Teamentscheidung heute dann während der Etappe war.
Das ist definitiv möglich und ja klar, De Koenig hat sicherlich noch einiges vor mit Mark Cavendish und dann eben vielleicht auch Julien Alaphilippe, Kasper Asgreen. Da gibt's schon noch ein paar Etappen, die diesem Team, glaube ich, ganz gut liegen. Simon, wir können es dir nicht ersparen. Wir müssen doch noch über Fantasy natürlich sprechen.
Natürlich.
Sieht so schlecht bei dir aus?
Ja, ich sag mal so, ich glaube, das Beste an meinem Team ist der Name.
Simon Wontu, der ist tatsächlich wirklich Premium, das muss man definitiv sagen.
Wobei Also ich habe Pogacar als Road Captain, das heißt, heute war es schon okay.
Ich glaube, den haben sehr, sehr viele als Road Captain, wenn ich da so vorne hinschaue. Das haben sich wenige entgehen lassen. Der Sieger heute auch, das war Piefke. Und der hat eben nicht nur Tadej Pogacar, sondern er hat eben auch den angesprochenen Paré-Pentré. Er hat Luzenko im Team und Carapaz, das hat ihm natürlich da letztendlich gute Punkte gebracht. Er mit 753 heute der Etappensieger. Insgesamt führt in der Wertung aber immer noch Phil. Der hat seine Führung da verteidigt und liegt jetzt punktgleich mit Miro 1 an der Spitze der Wertung.
Das ist einfach, das ist stark. Da kann ich nicht mithalten, aber es ist okay.
Ja, ich habe mich jetzt immerhin auf Platz 4 vorgekämpft, allerdings fehlt mir da trotzdem noch fast 500 Punkte nach vorne. Das ist dann schon mal, aber mir geht es ja eigentlich auch nur um die interne Wertung.
Ja, und ja, ich wollte das gerade Wichtigste. Sagen.
Du bist hinter mir, Jonas ist hinter mir.
Thomas
Gerlich ist hinter mir. Das ist schon mal, das ist das Wichtigste, dass man hier im Podcast seine Würde behält. Ja, schauen wir auf die morgige Etappe. Wer sind so die Fahrer, die man morgen auf dem Schirm haben kann? Es gibt zum ersten Mal eine Or-Kategorie bei dieser Tour de France. Dazu zwei Bergewertungen der ersten Kategorie. Eine ist eben das Etappenfinish in Tignes. Wir hatten die Tour de France vor 2 Jahren noch in Erinnerung. Da wurde Tignes abgesagt nach dem Erdrutsch. Und jetzt ist es eben mal Etappenort und ist wieder eine kurze Etappe.
Da war ich sogar auch im Turfunk bei dieser Etappe. Ich meine mich
zu erinnern. Ja, das ist sehr gut möglich. Ja. Wie gesagt, du bist immer bei den Etappen da, wo sehr viel passiert. Aber es ist wieder eine sehr kurze Etappe im Vergleich jetzt, 144 Kilometer. Und dadurch, glaube ich, könnte es auch wieder sehr, sehr schnell werden. Und ist dann natürlich die Frage, macht es Pogacar nochmal so oder wird er sich jetzt diesmal ausruhen?
Also, ich glaube, nochmal so wegfahren wird zumindest nicht der Plan sein. Aber ich glaube, wenn er muss, ist er da. Und dann, also wenn man ihn provoziert, dann kann es sein, dass er nochmal so wegfährt. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, es wird nicht der Plan sein.
Wer sind sonst so die Kandidaten, die man da vorne erwarten kann? Also, man muss natürlich immer schauen, wer hat jetzt genügend Zeit verloren? Und da sind natürlich schon einige dabei. Also ich weiß nicht, wie, also auf Roglic und Geraint Thomas, glaube ich, kann man erstmal noch nicht setzen. Die versuchen jetzt mitzuschwimmen. Vielleicht kommen die tatsächlich da in der letzten Woche. Aber wenn dann so jemand wie Alaphilippe Zeit verliert und auf Etappensiege oder in Ausreißergruppen geht, dann ist der natürlich ein ganz heißer Kandidat. Und ich glaube ansonsten auch wieder Astana, die eben auf genau sowas lauern. Miguel Angel Lopez ist auch ein gutes Stück schon weg, hat auch schon genügend Zeit verloren. Vielleicht ist der ein Mann für die Ausreißergruppe.
Ja, durchaus. Also Alaphilippe, das Profil ist natürlich nicht optimal für ihn, glaube ich. Aber er hat uns schon oft überrascht in den letzten Jahren. Von daher ist er auf jeden Fall ein Kandidat. Und ja, auch Astana vielleicht auch mal eine Überraschung, mit der man jetzt nicht so rechnet. Ist schwer einzuschätzen. Ich glaube auch, wie du sagst, Roglic und Thomas, die sind erstmal froh, wenn sie heil ankommen und dann vielleicht in der letzten Woche wieder einigermaßen eingreifen können.
Und wer einen Fantasy-Tipp will, dann könnte man sich tatsächlich überlegen, ob man sich Wout Poels, glaube ich, in sein Team holt. Weil wenn der jetzt natürlich das Bergtrikot hat, da vielleicht morgen nochmal in die Ausreißergruppe geht, muss man natürlich abwarten dann auch, wie sehr er diese Etappe heute dann noch in den Beinen spürt. Aber wenn der in der Ausreißergruppe ist, ist er bei einer Bergankunft immer ein Siegkandidat auch. Und ich schaue jetzt gerade mal, ich glaube, er kostet nicht allzu viel. 12 Punkte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Man könnte zum Beispiel dann auch überlegen, ob man, wenn man einen Roglic hat, ob man den vielleicht dafür tauscht, weil ich glaube, der bringt erstmal nicht so viele Punkte.
Richtig, ja, Wout Poels hat 14 Punkte und wenn man da Roglic natürlich dann ersetzen kann, hat man vielleicht nochmal 7 mehr, um dann nochmal eine andere Position abzugraden. Und ja, Wout Poels, glaube ich, wenn der jetzt im Bergtrikot ist und darauf tatsächlich geht, dann kann der schon noch einige Punkte da mitnehmen, weil das merkt man dann oft, dass so Leute, die dann aufs Bergtrikot gehen, auch mal so nebenbei noch so eine Etappe gewinnen. Oder zumindest da auf jeden Fall, dadurch, dass sie in den Ausreißergruppen sind, immer irgendwie so unter die Top 10 fahren. Und deswegen ist Wout Poels auf jeden Fall, glaube ich, jemand, den man sich da ins Fantasy-Team holen kann. Ansonsten ist es natürlich trotzdem morgen wieder so, dass Pogacar einer der großen Favoriten ist. Ich wüsste nicht, wer ihm da Zeit abnehmen soll von den Top-Favoriten.
Nee, also von den direkten Konkurrenten, wenn es die überhaupt noch gibt, sehe ich niemanden.
Dann schauen wir auf die morgige Etappe, diese erste Bergankunft. Vielen Dank, Simon, dass du dir heute Zeit genommen hast, eingesprungen bist.
Sehr gerne.
Immer wieder Spaß mit dir, weil wenn du dabei bist, dann weiß man, auf der Etappe passiert viel. Vielen Dank.
Ciao.
Bis morgen.
Was ab? Der Radsport-Podcast.
Was ab ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.